Wir werden den Herrn Jesus sehen. Ich grüße euch in den Namen den Herrn Jesu, in den Namen, der heilig ist. Und jeder Knie sich beugen wird im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Heute ist der dritte Adventssonntag. Deshalb möchte ich fragen, wie erwarten wir die Wiederkunft Jesu? Warten wir überhaupt? Oder warten wir nur, dass wir zum Geschenkübergabe kommen? Warten wir auf das Weihnachtsgeld? Ist auch nicht schlecht. Diese Sache ist aber nur vergänglich. Das Geschenk aber, was von oben herabkommt, ist ewiglich, wird nie vergehen. Aber woher wissen wir, dass Jesus überhaupt zurückkommt? Es gibt genug Legenden von anderen, die eben nach oben oder ins Paradies gekommen sind. Aber woher weiß ich ganz gewiss, dass es war und nicht nur eine weitere Geschichte? Ich glaube, dass Jesus der Messias wahrlich in den Himmel aufgenommen ist und er auch zurückkommen wird, weil er es selber gesagt hat und mehrmals offenbart hat, dass er am Kreuz sterben wird in Jerusalem, am dritten Tag auferstehen wird, nach 40 Tagen später in den Himmel erhoben wird. Ebenso wie das alles vor Augenzeugen passiert ist, so kommt er wieder zurück. So hat es noch niemand vorher in seinem Leben ganz genau und sicherlich prophezeit. Niemand. Mein Thema lautet Alabasterflasche. Nach dem Gottesdienst kann man das schauen. Ich habe mitgebracht. Ich möchte vorlesen aus Heiliger Schrift eine Geschichte aus Markus Evangelien, Kapitel 14, ab Vers 1. Es war aber zwei Tage vor dem Passach und dem Fest der ungesäuerten Brote. Und die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber, nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Und als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echte, kostbarer Narde, und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Ja, diese Männer murrten sie. Jesus aber sprach, Ruhe. Lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr allezeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Da ging Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, hin zu den obersten Priestern und ihn an sie zu verraten. Sie aber waren erfreut, als sie das hörten, und versprachen ihm Geld zu geben, und er suchte eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten. Und später kann man aus Evangelium lesen, dass Sie hatten auch einen Vertrag dafür. Ich habe eine besondere und mitreißende Geschichte vorgelesen. Eine wahre Geschichte, weil ewigliche Werte verkündet wurden. Deshalb glaube ich fest, dass es auch heute, auch für uns aktuell ist. Es ist wunderbar, was wir lesen in den Evangelien, wie Jesus gelebt hat, gewirkt und mit den Menschen Gutes getan hat in den verschiedenen Städten und Dörfern Israels. Hier in dieser Geschichte aber eben umgekehrt. Es wird uns berichtet, wie eine Frau was Gutes an Jesus getan hat. Vor allem, kurz im Nahen Osten, in einer Kultur, wo die Frauen nicht derselbe Rechte hatten. Es wissen wahrscheinlich wenige, dass die Menschen in arabischen Kulturen heutzutage gehen den verschiedenen tiefe und großes geistliches und kulturelles Krise. Ich bin davon überzeugt, dass der Auslöser dieser Probleme in der Ungerechtigkeit der Familien und Gesellschaft liegt. Der marokkanische König in 1999 auf eine Volksversammlung hat Folgendes gesagt: Es ist unmöglich für ein Land auf einen Fuß voranzukommen, denn die Frauen besitzen nicht ihre vollkommenen Rechte in der politischen und bürgerlichen Ebene. Obwohl es in westlichen, christlichen Kulturen besser aussieht, gibt es laut Statistik in jedem fünften Haushalt Gewalt an Frauen. Das ist aber nur die Spitze des Eisberges. Meiner Meinung nach, diese uralte Spannung wird erst dann vollkommen und weltweit ausgelöscht zwischen Mann und Frau, Mensch und Mensch, wenn der Messias wiederkommt. Bis dahin aber bleibt die Verkündigung des Evangeliums für jede Nation und jede Sprache wichtig, weil das der Kern der Wahrheit ist. Galaterbrief steht: Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Das ist weder Jude noch Grieche, das ist weder Knecht noch Freie, das ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Das ist wunderbar und einzigartig. Dafür müssen wir nicht unser Geschlecht, sondern unsere Haltung verändern. Auch deshalb erwarte ich die Wiederkunft Jesu. Aber nicht nur ich, denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Also zurück zu unserer Geschichte. Was ich vorgelesen habe, ist, dass Jesus gemeinsam mit seinen Jüngern 2 Tage vor Ostern nach Bethanien angekommen ist. Zum Fest der ungesäuerten Brote. Das ist ein 7+1, also 8-Tagen-Fest gewesen in Israel, wo jeder israelitische Person verpflichtet war, nach Jerusalem zu kommen. So tat es auch Jesus. Die Bedeutung von Bethanien ist Haus der Armut. Kleines Dorf, 3 Kilometer entfernt von Jerusalem. Der Name von diesem Ort heute ist Al-Azariye. Das bedeutet der Lazarus, der auferstanden war. Damals gab es viel Vorbereitung auf die Ankunft Jesu. In der Zeit hat die ganze jüdische Bevölkerung über diesen ganz berühmten jungen Rabbi aus Nazareth geredet, was aber den geistlichen Leitern von den Juden und den Hohepriestern große Kopfschmerzen bereitet hat. Jesus war eine große Konkurrenz für die Priester. Auf Jesu kommen warteten also Simon, Lazarus, Martha und Maria. Sie warteten auf ihn wie befreundete Gastgeber. Auf Jesus' Ankunft warteten auch die Sanhedrin und die ganzen religiösen, politischen Elite, aber nicht so wie ein Freund. Sie Sie haben ihn mit Schauprozess erwartet, damit sie ihn arglistig und hinterlistig fangen und töten wollten. Aber wollten sie nicht während des Festes. Es gibt aber Dinge, über die nicht Menschen entscheiden, die nicht mal auf der Erde entschieden werden. Nicht Menschen entschieden, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde. Und nicht die Menschen entschieden, dass Jesus das Sühneopfer in Jerusalem in Ostern werden würde. Das ist im Himmel entschieden worden. Das ist im Himmel entschieden worden. Was aber wir entscheiden müssen, auf welcher Seite wir stehen, das ist unsere Entscheidung. Und auf Jesus ankommen hat sich auch eine Frau in Bethanien vorbereitet. Eine Frau, die nicht eingeladen war. Unerwartet, sündig und von den Leuten verachtet war. Doch genau sie hat am größten Anerkennung von dem Meister bekommen. Ich frage, hat sie Anerkennung bekommen, weil sie der Körper Jesu mit richtig teurem Salböl gesalbt hat? Woher wissen wir eigentlich, dass diese Frau auf Jesus wartete? Und war sie auf Jesu kommen vorbereitet? Nun, ein Salböl mit Wert von 300 Denare holt man nicht einfach runter vom Regal, oder? Lass uns mal schauen, wie ein echtes Nardusöl gemacht wird. Aus den Wurzeln der sogenannten Yatamasi-Pflanze wird durch Destillation praktisch 1% Ölmenge gewonnen. Diese 30 cm große Pflanze befindet sich ausschließlich in Nepal, in der Himalaya-Gebirge, auf zwischen 3000 und 5000 Meter Höhe. Es wächst in sehr schwierig erreichbaren Orten und nach der Ernte muss man einen Teil wieder einpflanzen, damit man für nächstes Jahr wieder etwas ernten kann. Können wir es uns vorstellen, aus wie vielen Wurzeln, mit wie viel Arbeit man ein so wertvolles Öl in der Menge aufbereiten kann? Jesus sagte, auf der ganzen Welt, wo das Evangelium verkündigt wird, wird über diesen mutigen Glauben dieser Frau auch geredet, so wie ich auch heute hier in Aichach tue. Nur ganz wenige genießen so große Anerkennung von Gott. Warum denn? Wegen ihrer Aufmerksamkeit. Zuerst 2. Mose 23, 15 steht, in den Gesetzen von Mose hat Gott Israel verwiesen, man erscheine aber nicht leer vor mir. Zweitens, 3. Mose 19, 5, und wenn ihr dem Herrn ein Dankopfer schlachten wollt, sollt ihr es so opfern, dass es auch angenehm macht. Dass es euch angenehm macht. Ja, dieses unerwartete Treffen war doch nicht so ganz unkompliziert, denn es wurde richtig heiße Atmosphäre. Damals in einer Art testamentlicher Kultur durfte eine fremde Frau nicht so einfach in einer Männergesellschaft dabei sein. Wie erreichte sie doch ihr Ziel? War ihr Opfer vor Gott wohlgefällig? Ja. Ja. Deshalb stand Jesus zu ihr und sagte, lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein edles Werk an mir getan. Gutes Werk. Was sie konnte, hat sie getan. Die Opfergabe dieser Frau ist besonders großzügig, doch ihre Aufmerksamkeit sagt viel mehr. Und es ist nicht nur rein materialistisch, wie das einige der Jünger sich dachten und sehr zornig wurden. Diese Frau hat Jesus ins Zentrum ihres Augenmerks gestellt, nicht sich selbst damit, dass sie Jesus mit dem Öl gesalbt hat. Jesus hat Gottes Königreich auf die Welt gebracht und es gibt ein Grundprinzip. Jeder Mensch hat das Recht, von Gottes Reich zu hören. Jeder Mensch. Ja, die Menschen können andere einige Dinge verbieten, sie können sie auch aus Gemeinden oder sogar aus Kirchen verbannen, doch von Gottes Reich kann niemand verbannt werden von anderen Menschen. In Gottes Herz gibt es auch für dich Platz, unabhängig davon, ob du Mann oder Frau bist. Unabhängig von deiner gesellschaftlichen Position. Gottes Reich bleibt auch für dich offen, doch nur, wenn du es wirklich willst. Dann kannst du es ergreifen und ein Teil davon zu sein. Halleluja. Man könnte noch bestimmt viel über diese Frau sagen, eins aber nicht, dass sie passiv gewesen wäre. Jesus sagt, das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Von da an wird das Reich Gottes verkündigt. Und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Lukas 16,16. Warum Passivität nicht gut ist? Weil die Unaufmerksamkeit aus der Passivität herkommt. Und wenn wir unaufmerksam sind, kann es leicht passieren, dass wir unbemerkt neben unseren persönlichen Wundern vorbeigehen, die Gott für uns gemacht hat. Dass unsere Zeit, und wir werden nur noch bemerken, dass unsere Zeit vorbei ist und irgendetwas fehlt. Wozu Jesus hinweist, ist ganz einfach. In die gegenwärtige Welt kann man automatisch, entweder anders gesagt, passiv reingeboren werden. Es war zumindest nicht unsere eigene Entscheidung. Gottes Reich ist im Gegenteil. Es hängt auch von unserer Entscheidung ab. Es hängt ganz konkret davon ab, wie wir zu Jesus stehen. Wie wir entscheiden, für ihn oder gegen ihn. Damit versiegeln wir unser ewiges, immerwährendes Schicksal. Diese Frau hat es mit ihrer Aufmerksamkeit erkannt. Jetzt ist nicht nur irgendein Gast nach Bethanien angekommen, sondern der zukünftige König von Gottes Reich. Der Eigentümer des Weltalls, er ist der Erbe von allem. Es gibt eine übernatürliche Realität, woher der Mensch niemanden außer sich selbst ausschließen kann. Das passierte mit Judas. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Matthäus 22,14. Judas war ein eingeladener Gast dieses Abendessens. Jedoch wurde er aber unwürdig. Denn seine Beziehung zu Jesus und der richtige Beweggrund seines Dienstes war im Wesentlichen nur materieller Art. Diese Frau war nicht auf der Einladungsliste, doch sie wurde ausgewählt, weil sie vor Gott eine liebliche Tat gemacht hat. Was sie konnte, hat sie getan. Nicht mehr, nicht weniger. Wir Menschen haben oft von unseren Mitmenschen bzw. von uns selbst solche Erwartungen, welche unmöglich zu erfüllen sind, oder der allmächtige Gott erwartet sie uns, von uns auch nicht. Das Unmögliche gehört zu Gottes Fachgebiet. So viel aber, was in unserem Vermögen steht, ja, das müssen wir tun. Es macht weder Gott noch andere Menschen. Judas hatte auch die Wahlmöglichkeit und er hat den Mammon gewählt. Hat er seinen Lohn bekommen? Ja, mit extra. Denn der Satan in Judas hineingefahren. Lukas 22, 3. Früher war Judas schon untreu gegen seinen Meister und gegen die anderen Jünger. Später übernahm er nicht die Verantwortung seiner Taten. So ist es keine Überraschung, dass er schließlich mit seinen eigenen Händen sich schändlich umgebracht hat. Aber diese Frau hat gut gewählt. Nicht nur gewählt, sondern sie hat sich vorbereitet und auf Jesus gewartet. Nicht halbherzig, nicht mit Heuchelei. Sie hat ihr gebrochenes Herz gebracht. Im erbitterten Gebet, ihr ganzes irdisches Schicksal gab sie hin. Die Schätze ihres Herzens, ihre Pläne und weltliche Ambitionen, alles legte sie ab, ohne Rest. Sie hatte keine Geheimnisse mehr, nichts zu verstecken oder vertuschen vor dem Herrn. Das ist aufrichtige Buße. Ein erbitterer Hilferuf, der mehr ausspricht als 1000 Worte, wovon die umgebenden Menschen nicht viel verstehen. Doch Gott hört es und versteht es gut und antwortet darauf. Das bedeutet die zerbrochene Alabasterflasche. Ein gebrochenes Herz, der Trauer über eigene Sünden. Das Bekennen eines unverbesserlichen, kaputten Lebens, die unreparierbaren Schäden, deren Ausbesserung menschlich gar nicht möglich ist. Wofür ich weder Gott noch Menschen verantwortlich machen kann, nur allein ich bin verantwortlich. Ich tue nur eine Sache. Ich rufe zu Gott. Vergib mir, mein Herr. Bitte, hilf mir, Jesus. Diese Frau hat ihr Leben wirklich zu Gott hingegeben, bedingungslos. Das war der liebliche Wohlgeruch vor Gott. Das hat den Weg zu Jesus geöffnet, nicht das wertvolle Geschenk. Aber diese Opferbereitschaft der Frau war auch wichtig, denn eine Beziehung, wofür wir keine kostbare Opfer bringen können, kann man nicht wirklich erwarten, dass sie dauerhaft bleibt. Auch darüber spricht das Alte und Neue Testament. Denn Wert und Kraft einer echten, auf Liebe basierter Beziehung zeigt, ob wir bereit sind, füreinander Opfer zu bringen. Tatsächlich bekam diese Frau dafür viel mehr Ruhe für ihr Herz, Beruhigung für ihre Seele. Wie ein müder Wanderer, der nach der langen Suche sein Zuhause findet. Wie möglich ist es? Gott ist alles für sie geworden. Weil am größten Opfer wirklich Jesus Christus für ihr gebracht hat. Und auch für dich. Dort auf Golgotha, für alle unsere Sünden, er hat die Rechnung restlos bezahlt. Durch sein ungesäuertes Leib und durch sein unschuldiges Blut. Warum? Weil Gott leidenschaftlich liebt dich. aus Philipperbrief möchte ich vorlesen aus Heiliger Schrift. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Und was sollst du heute tun, wenn du Jesus gerne haben möchtest? Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm, der ihr, hineingehen und das Mahl mit ihm, der ihr, essen und er sie mit mir.